Woodstock 69.
SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsesser. Heute beginnt unsere SWR 2 Themenwoche zum 50. Jubiläum des legendenhaften Woodstock Festivals in den USA. 3 Tage Frieden und Musik lautete damals das Motto. In SWR 2 Tandem nutzen wir den Stichtag, der ist, um es genau zu nehmen, am kommenden Freitag, um auf die Auswirkungen dieses Festivals bis in die Jetztzeit zu schauen. Und dabei wollen wir auch hinter die Bühne, also in die Mechanismen des Musik- und des Konzertgeschäfts schauen. Unser erster Gast in dieser Woche ist der mit Abstand erfahrenste Konzertveranstalter Baden-Württembergs. Michael Russ aus Stuttgart hat mit seiner Konzertagentur Klassik- und Popkonzerte auf die Bühne gebracht und seit den frühen 70er Jahren alle noch lebenden Künstlerinnen ins Sendegebiet geholt, die auch in Woodstock aufgetreten sind. Seit 2015 ist er Ehrenpräsident des Verbandes Deutscher Konzertdirektion, den er zuvor 33 Jahre lang geleitet hat. Außerdem engagiert er sich in diversen Stiftungen im Deutschen Musikrat und im Oberstdorfer Kultursommer. Die Liste könnte man noch ein bisschen länger machen. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Dankeschön.
Herr Russ, bevor wir über Ihren Werdegang sprechen, wie wird man überhaupt Veranstalter und so weiter, erstmal eine Frage zum Anlass unserer Themenwoche zu den 50 Jahren Woodstock. Man hat, glaube ich, damals, 1969 in Deutschland, erstmal gar nichts davon mitbekommen. Wann haben Sie denn, der Sie auf dem Fach sind, zum ersten Mal was davon gehört?
Nun, Woodstock war eigentlich kein Thema für das Fernsehen, wie Sie richtig sagen, sondern es war irgendwann in der Presse zu lesen über dieses unglaubliche Musikspektakel, aber mehr in der Sensationsrichtung. Also es gab viele Verletzte, es gab einen Toten und so weiter. Dennoch war Woodstock für mich schon insofern ein kleiner Begriff, als ich ja 1969 schon Jimi Hendrix in Stuttgart hatte, und zwar im Januar, also vor Woodstock. Und es war damals natürlich ein ganz außergewöhnliches Konzert, weil bestuhlt in der Liederhalle stattgefunden. Und es war ein Konzert, das ich in meinem Leben nie vergessen werde, weil innerhalb kürzester Zeit waren alle Karten verkauft, also die 20-Uhr-Vorstellung. Und damals war es in Amerika eben üblich, dass ein Künstler durchaus auch bereit war, nochmal ein Konzert vor dem eigentlichen Konzert zu geben, also sprich um 17 Uhr. Und es war also ein unglaubliches Ereignis für Stuttgart. Und damit begann eigentlich auch die Rockszene in Stuttgart. Vorher gab es dieses Jahr in dieser Art nicht, sondern es gab bunte Abende und ähnliches mehr.
Wie lief das dann an? Ich rief dann ein deutscher Veranstalter einfach irgendwie mal so ein Management an? Oder wie kam sowas überhaupt zustande früher?
Also Fritz Rau war ja damals der Veranstalter schlichtweg. Er war ein ganz großer und er hatte eben zu Amerika sehr gute Beziehungen über Norman Granz damals. Norman Granz war der Vertreter von Count Basie, Duke Ellington, Ella Fitzgerald und so weiter. Und dadurch war die Verbindung sehr eng. Und wie gesagt, Jimi Hendrix kam eben auch über Norman Granz und Fritz Rau nach Stuttgart. Und unmittelbar nach Woodstock hat sich im Grunde genommen, was ich vorher ja ganz kurz erwähnt habe, das Rockgeschäft in Deutschland erst entwickelt. Es kam Kenneth Heath, ich kann mich erinnern, das erste Konzert dieser Art war Ten Years After in der Stuttgarter Liederhalle. Dann kam Kenneth Heath, dann kam John Mayall. Und bei diesem Konzert wurde mir zum ersten Mal die Liederhalle gestürmt und auch doch ziemlich heftige Schäden, sodass wir einen Tag darauf einen Liederabend mit Theresa Berganza absagen mussten. Das war dann auch das Ende dieser großen Künstler in der Liederhalle. Wir gingen dann nach Böblingen in die Sporthalle, um die Konzerte dort zu veranstalten.
Die auch wesentlich größer war. Ich glaube, die 7.000 Leute oder so, ne? So ungefähr.
Aber wenn Sie denken, Emerson, Lake and Palmer, da waren dann 600 Leute in der Sporthalle. Das war auch nicht so sehr schön beim ersten Konzert. Beim zweiten Mal war es dann anders. Aber wie gesagt, da hat sich eine ganz neue Kultur entwickelt in Deutschland. Joe Cocker, natürlich Carlos Santana. Carlos Santana bis heute ein Zugpferd ohne Ende, ein Musiker, vor dem man immer wieder nur den Hut ziehen kann. Und dieser Carlos Santana, ein guter Freund von mir, dem habe ich damals das Tennisspielen in Stuttgart so die Grundregeln beigebracht. Er ist dann in der Zwischenzeit ein sehr, sehr guter Tennisspieler geworden. Sie fragen mich, wie kam man dazu, Konzerte zu veranstalten? Nun hatte ich das große Glück, dass mein Vater 1945 die Konzertagentur gegründet hat. Da ging es aber lediglich im klassischen Bereich um musikalische Veranstaltungen. Und mein Vater hat es sehr geschickt verstanden, mich dafür zu interessieren. Ich wollte eigentlich Gartenarchitekt werden, aber er hat mich immer wieder zu den Konzerten mitgenommen, schon in jungen Jahren. Und so kam es auch, dass ich die Kontakte zu den Künstlern auch in jungen Jahren schon bekam. Und es ist ja etwas ungeheuer Interessantes, mit Menschen sich zu unterhalten und gerade mit Künstlern sich zu unterhalten. Und so habe ich peu à peu Geschmack an diesem Beruf bekommen und bin dann 1967 eben bei meinem Vater eingestiegen.
Nochmal ganz kurz zu den Kontakten mit Künstlern. Sie sagen gerade Carlos Santana, ein guter Freund. Also ich sag mal so, man kennt das schon so von Musik- oder Sportjournalisten, dass die gerne mal sagen, ja, hier mit dem bin ich gut bekannt, mit dem bin ich gut bekannt. Und Amerikaner haben auch einen etwas anderen Freundschaftsbegriff, glaube ich, als wir Mitteleuropäer. Also wie wirklich befreundet sind Sie denn?
Ja Gott, wir waren so intensiv befreundet, dass er mich nach Amerika eingeladen hat. Er hat sich dort zwei Tennisplätze gebaut, um eben seinen Sport zu intensivieren. Und vor allem hatten wir auch musikalisch einen sehr engen Kontakt, weil er eben für mich immer, sagen wir mal, ein Klassiker innerhalb der Rockszene war. Ja, er hat neue Dinge entwickeln. Man kann es etwa vergleichen, wenn man von der klassischen Musik kommt und in die zeitgenössische Musik geht. So war es bei ihm auch. Er hat also hochinteressante musikalische Projekte verwirklicht. Und das hat eben eine
Verbindung. Sehr viel Jazz dann auch später.
Natürlich. Ne? Er ist einfach ein Vollblutmusiker. Er kann alles. Er könnte von mir aus auch eine klassische Gitarre spielen. Bin ich überzeugt, dass das auch sehr gut wäre. Insofern ist da eine Freundschaft entstanden, was es heute, in der heutigen Zeit, nicht mehr gibt. Und auch, das muss ich auch immer wieder sagen, Künstler von Marek Lieberberg oder Fritz Rau, mit denen hat man noch mehr Kontakt bekommen. Das heißt, der Tourneeveranstalter hat den Kontakt zwischen örtlichem Veranstalter und Künstler hergestellt. Das ist heute nicht mehr gang und gäbe, von Fall zu Fall ja. Aber ich habe mich ja nun auch seit vielen Jahren aus dem Unterhaltungsgeschäft, ich persönlich, mehr oder weniger zurückgezogen. Aber damals war das eine sehr schöne Begleiterscheinung.
Das heißt, Sie haben auch Hendrix kennengelernt, persönlich?
Ich habe Hendrix persönlich kennengelernt. Man hat natürlich ein paar Sätze gesprochen. Aber Jimmy war ja nun doch sehr mit Vorsicht zu genießen. Und Fritz Rau hat einen da auch mehr zurückgezogen. Er hat gesagt, lass das alles, ich bin froh, wenn der auf der Bühne steht und spielt. Ja, das war also schon manchmal auch das gewisse Fingerspitzengefühl, das man haben muss. Will ein Künstler diesen Kontakt? Will er irgendwie eine Betreuung? Das ist im klassischen Bereich sehr viel stärker ausgeprägt als im Unterhaltungsbereich. Da werden die Künstler heute durchs Management im Grunde genommen abgeschirmt.
Nochmal kurz zurück zur der Traditionen, die Sie sich gestellt haben, nämlich indem Sie in die Konzertdirektion Ihres Vaters eingetreten sind, gleichzeitig aber dann auch Popmusik damals veranstaltet haben. Machen Sie jetzt nicht mehr, aber haben Sie damals, war das auch so ein bisschen, um dem alten Herrn zu zeigen, es geht auch anders?
Nein, es war einfach eine Herausforderung. Wie gesagt, mein Vater hatte ja nur diese Dinge wie Count Basie, Duke Ellington,
Ella Fitzgerald und so Jazz gemacht.
Ja. Das war damals, ja, wir hatten ja in Stuttgart auch sehr viele Amerikaner stationiert. Insofern war das auch recht interessant, auch Wilson Pickett und Ähnliches mehr. Ja. Aber ich kam dann genau in die Phase, also 67 zum Vater und dann genau in die Phase rein, wo sich eben die Rockmusik entwickelt hat. Das war vorher eben gar nicht gegeben. Es gab diese bunten Abende mit Sternchen und einem Star in Anführungszeichen, Tony Marshall, um nur irgendeinen Namen zu nennen. Ja. Aber diese One-Man-Show, die kam ja erst 1970, 1900.
Das war so sogar bei den Beatles war es auch noch so, dass das dann immer so mehrere Bands immer was auf einmal gespielt haben.
Ja. Und das war eigentlich, Jimi Hendrix war das erste Konzert, wo eben nur Jimi auf der Bühne stand. Ja. Und so war es dann bei Kenneth Heath, Ten Years After, die ich alle schon genannt habe, Carlos Santana, Joe Cocker.
Oder Jethro Tull war noch
so groß. Genauso, natürlich. Waren eben dann alles One-Man-Shows und das war schon der richtige Weg und das sieht man heute, es gibt ja keine bunte Abende in dem Sinn mehr. Es
nur
gibt
noch
eine Schlagermacht
Fernsehen.
Oder sowas, ja, natürlich, oder Silbereisen, alles klar. Aber die One-Man-Show hat stattgefunden 1970 im Grunde genommen und hat sich bis zum heutigen Tag gehalten und das ist genau das, was das Publikum möchte und haben und sehen will.
Und wir hören jetzt den bereits erwähnten One-Man-Show-Musiker Carlos Santana.
Clouds will pass beneath the thunder. Just a warning, warning to be heard. And all the people sit and wonder if the Lord will watch us in the way. Hey, hey, hey.
Musik von Carlos Santana von einem etwas unbekannteren Album, also heute etwas unbekannter, aus dem Jahr 1972, nämlich Caravanserai, sein viertes, auf dem er etwas die Abkehr probte vom Latin Rock, komplexer wurde, stärker sich auch zum Jazz und zur Instrumentalmusik hingewandt hat. Die Tour zum Album dauerte mehr als ein Jahr. Zweimal war die Band auch in Baden-Württemberg, im November 1972 in der Stadthalle Freiburg, im November 1973 in der längst abgerissenen Sporthalle Böblingen. Michael Russ, unser heutiger Gast, ist seit 5 Jahrzehnten Konzertveranstalter in Stuttgart. Herr Russ, das waren wahrscheinlich die ersten Auftritte von Carlos Santana im südwestdeutschen Raum, wenn man Frankfurt nicht mitzählt. Mit den beiden hatten Sie wahrscheinlich auch was zu tun, oder?
Ja,
klingelt da noch was? 72 Freiburg, 73 Böblingen?
Ich habe dieses Konzert in Böblingen veranstaltet und da geschah etwas ganz Merkwürdiges. War natürlich lang im Vorfeld ausverkauft, 6.000 Besucher, und als ich aus dem Auto ausstieg und wir hatten damals noch die Gage bar dabei, standen 6 dunkelhäutige Musikinteressierte um mich herum und wollten in dieses Konzert. Und ich sagte, ja gut, gehen Sie vor in die Kasse. Ich wusste im ersten Moment keinen anderen Ausweg. Und da meinten sie, es sei ja ausverkauft. Und nun kam mir eine gute Idee. Ich hatte nämlich gewisse Bedenken gegenüber der Sicherheit beim Einlass. Ich sagte, wenn ihr vorne aushelft beim Einlass, dann könnt ihr danach auch in das Konzert gehen. So ist es auch geschehen. Die haben sehr gut geholfen. Ich habe nur später festgestellt, dass die Hand aufgehalten haben und den Leuten, die keine Karten haben, einen Eintritt gewährt haben. Und dadurch war diese Halle überfüllt und ich war natürlich Gott froh, als dieses Konzert vorbei war. Wenn da etwas geschehen wäre, passiert wäre, dann wäre ich auf jeden Fall mit einem Fuß im Gefängnis gestanden. Es ist alles gut gegangen und ich habe daraus gelernt, so etwas nie mehr zu tun.
Aber ist damals nicht ohnehin gerne mal so ein bisschen, so eher Pi mal Daumen so eine Halle befüllt worden? Also wenn man heute sagen würde, für 5 ist sie zugelassen, dass man gesagt hat, 6 gehen rein?
Möchte ich jetzt nicht ganz verneinen. Es gab einen gewissen Spielraum, aber das musste dann schon in Absprache mit dem Hallenverwalter, mit dem Halleninhaber geschehen. Aber das konnte man natürlich tun, wobei es immer ein Problem war, denn früher hatten wir ja noch Karten, die zunächst von der Steuerbehörde kontrolliert wurden. Also wir bekamen die Karten von der Steuerbehörde mit Stempel. Ja. Insofern musste man dieses dann auch fairerweise nachmelden, aber da gab es gewisse Spielräume, die heute nicht mehr gegeben sind.
Sie haben schon 1-2 Punkte angesprochen, die heute ganz anders sind. Also der persönliche Kontakt eines örtlichen Veranstalters, wie Sie es sind, also nicht eines Tourneeveranstalters, zum Künstler, je größer er wird, ist kaum noch möglich. Zum anderen ist alles professionalisierter, es ist aber auch strenger. Also kann man sagen, es war damals vielleicht auch ein bisschen ein noch mehr Unschuld im Geschäft?
Es war aber auch, der ganze Aufwand war natürlich nicht der, der heute betrieben wird für ein Rockkonzert. Ich meine, brauche ich Ihnen ja zu erzählen, Aufbau und. War eine schöne, angenehme Zeit, weil man wahnsinnig viele interessante Menschen kennengelernt hat. Und ich bedauere eigentlich, dass dieses gerade im Unterhaltungsbereich sich so sehr geändert hat. Im klassischen Bereich ist es heute natürlich noch gang und gäbe.
Sie haben mir im Vorfeld schon gesagt, Sie hätten mal überlegt, welche Woodstock-Künstler Sie eigentlich so nach Baden-Württemberg geholt hätten und hätten dann gemerkt, eigentlich alle. Sind Sie sich da auch ein bisschen über sich selbst erstaunt gewesen oder auch über das, was Sie so beruflich geschafft haben?
Ja, nachdem ich das also nochmal nachgelesen habe, war ich doch immer erstaunt, wie viel Künstler, die in Woodstock mitgewirkt haben, eben dann doch nach Europa kamen. Das war die Folge, Woodstock war die Folge, dass die Schwemme der amerikanischen Künstler nach England, nach Europa begonnen hat und die ist ungebrochen bis zum heutigen Tage.
Das kam wahrscheinlich auch dadurch, dass dann die Schallplatte, diese Doppelplatte kam, dieses Doppelalbum und auch die Vermarktungsmaschine schon anlief.
So ist es. Dann begann eine wirkliche amerikanische Vermarktungsschiene, die ja ungeheuer war. Und wir hatten eben das große Glück mit Fritz Rau, später dann Marek Lieberberg, hier wirklich ganz gute Adressen zu haben, die hervorragende Kontakte gepflegt haben und diese Künstler eben nach Deutschland brachten.
Wie hat sich das Konzertgeschäft denn seitdem noch verändert? Also früher gab es auch gar nicht so große Hallen, denke ich mal. Ne? Das heißt, da war auch viel weniger Geld im Spiel.
Natürlich war viel weniger Geld im Spiel, hängt aber sehr eng natürlich auch mit der Kapazität der Hallen zusammen. Gut, Böblingen war damals die Halle schlichtweg mit 6.000, wirklich eine große Halle, unabhängig davon. die Entwicklung der ganzen Rockszene hängt ganz eng mit der heilen Situation einer Stadt zusammen. Und deswegen können wir nur froh und glücklich sein, als zum Beispiel die Schleierhalle nach Stuttgart kam. Das war natürlich für uns ein Riesengewinn, weil alle Künstler in diese große Halle wollten. Olympiahalle in München, das waren die ersten Hallen, die in dieser Größenordnung überhaupt zu bespielen waren. Das hat Stuttgart einen ungeheuren Aufschwung gegeben. In der Zwischenzeit ist um Stuttgart rum ungeheuer viel geschehen. Denken Sie nur an Mannheim, SAP Arena, die größer ist. Und es spielt heute natürlich eine ganz wesentliche Rolle, dass die Künstler eben sagen, wir wollen in die größtmöglichen Hallen, weil das eine rein wirtschaftliche Frage ist, wie das Spiel am Ende ausgeht.
Bleiben wir mal jetzt so bei Mitte der 70er. Ich fasse es mal zusammen, goldene Zeit der Konzertveranstalter, auch wenn nicht so viel Geld im Spiel war, weil es einfach neu war, weil es schön war, weil es Spaß gemacht hat. Aber nehmen wir mal zum Beispiel, was gab es denn da? Deep Purple 1974 in Böblingen waren die, glaube ich, auf der letzten Tour, bevor Ritchie Blackmore gegangen ist. Also war wahrscheinlich ausverkauft, wenn da 6.000 Leute drin gewesen sein. Was hat denn da so ein Ticket gekostet?
Ja, das war überhaupt nicht so sehr teuer, wenn man das heute vergleicht. Also ich habe mir das gerade bei Jimi Hendrix nochmal angesehen, da waren es 9 D-Mark.
9 Mark.
9
vor
D-Mark. Einheitspreis
50 Jahren.
D-Mark, genau.
Was wären das inflationsbereinigt, wenn man da heute bei 30 Euro...
Ja.
Also eigentlich sportbillig.
Diese Entwicklung ist natürlich sehr sprunghaft. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass wir alle eine Grenze nach oben erreicht haben. Es schlägt zwar immer wieder das Barometer nach oben aus, was ich persönlich für sehr kritisch betrachte. Aber in der Tat, die Entwicklung des Preises ist natürlich im Zusammenhang zu sehen mit der ganzen Entwicklung der Konzerte als solches. Ich meine, bei Jimi Hendrix, der wollte vielleicht einen Obsteller und zwei Flaschen Cola. Wenn ich an die heutigen Produktionen denke, da haben wir eine Catering-Firma mit 3 Köchen und Bedienungspersonal. Da werden 200, 250 Leute verköstigt. Das ist natürlich was ganz anderes. Oder denken Sie nur im Bühnenbereich, was da alles geschehen ist mit den Shows in der Zwischenzeit. Das wirkt sich ganz wesentlich auf den Preis aus. Das wirkt sich aus, dass die GEMA-Gebühren enorm gestiegen sind, dass die gesamten Kosten explodieren von der Halle über die ganzen Medien.
Aber ist es nicht auch der Zwang, dass sie jetzt live spielen müssen? Also früher war es quasi, dass sie damit Geld verdienen müssen. Früher war das ja, glaube ich, schon eher so, ich habe eine neue Platte, ich bringe die auf Tour, damit kurbel ich meine Plattenverkäufe an.
Früher war es reine Promotion im Grunde genommen.
Und heute
ist es komplett umgekehrt. Mhm. Ich meine, der CD-Verkauf oder generell diese Medien sind ja weggebrochen für die Künstler. Das heißt, wir haben auch, und das ist vielleicht negativ zu bemerken, wir haben natürlich auch eine Schwemme an Künstlern. Denken Sie mal, in Stuttgart findet doch jeden Abend 3, 4, 5 Unterhaltungskonzerte statt, ja, egal in welchem Genre. In Frankfurt ist es noch krasser, von Berlin wollen wir gar nicht reden. Also da hat sich natürlich ein Markt entwickelt, der schon gigantisch ist. Und wir sprechen ja von Umsätzen nicht mehr von Millionen, sondern von Milliarden. Mhm. Und wenn heute die Branche 5 Milliarden umsetzt bei 115 Millionen Besucher, dann ist das natürlich, vergleichen Sie es mal mit der Bundesliga 1 und 2, das ist ja verschwindend, was die Bundesliga erreicht, was allein die Konzertwelt hier organisiert.
Gehen wir nochmal zurück. Nehmen wir an, Hendrix lebt jetzt noch. Sie würden ihn nochmal dazu bewegen, so 2, 3 Shows hier zu spielen. Wo würde das sein und was würde der heute kosten? Na, damit man nochmal versteht, wie sich das verändert hat.
Also ich bin kein Freund von Nennung von irgendwelchen Honoraren oder Kosten.
Was das Ticket, so wenn Sie es hochrechnen. Sie das sagen, das wäre eigentlich, wenn es 30 Euro wahrscheinlich, könnte er 300 nehmen, oder?
Sie haben ungefähr hier die Produktionskosten, die liegen im Allgemeinen bei 40-50%, ja, und dann kommt alles andere dazu. Und wenn wir heute von einer spielfertigen Halle sprechen, in der Größenordnung, die wir bei Jimi bräuchten, ja, Schleierhalle oder Frankfurt Festhalle, sprechen wir von Kosten zwischen 120 und 150.000 Euro.
Nur dann mal,
also nur
da
damit
ist, über, da ist noch nicht der Künstler bezahlt.
Da ist nichts bezahlt.
Ach.
Das sind die reinen örtlichen Kosten. Sie müssen mal überlegen, die Sicherheitskräfte, die wir heute aufwenden müssen. In allen Bereichen hast du Auflagen vom Amt für öffentliche Ordnung, durchaus verständlich, aber man könnte Verschiedenes auch einfacher machen. Also wenn du heute eine gute Produktion stehen hast, dann liegt das im Bereich zwischen 400.000 und 500.000 Euro.
Und das muss jetzt
und das
der Künstler
muss von uns örtlichen Veranstaltern, wohlgemerkt, muss gebracht werden. Schon im Vorfeld. Das heißt, ich garantiere dem Künstler das Honorar XY oder die Produktionskosten in der Größenordnung XY. Aha. Ich habe die örtlichen Kosten sowieso zu tragen. Und das ist das Problem, dass sich, sagen wir mal, der Tourneeveranstalter aus dem Risiko im Grunde genommen verabschiedet hat.
Wie war das früher?
Fritz Rau hat immer gesagt, Hose runter. Hose runter hieß, Fritz Rau hat gesagt, ich brauche den und den Betrag für meinen Künstler und für die Produktion und du brauchst den und den Betrag für die örtlichen Kosten. Also machen wir einen Deal. Der Deal war dann, sagen wir mal, 60-40 zugunsten von Fritz Rau. Also ich hatte 40% der Einnahmen für meine örtlichen Kosten, überschaubar. Und Fritz hatte 60% der Einnahmen für seinen Künstler und die Produktion, auch überschaubar. Wenn das gut ging, hat jeder verdient. Wenn es schlecht ging, hat jeder verloren. Das war damals, naja, das war, sagen wir mal, der Wunschtraum eines jeden Veranstalters, den wir heute natürlich auch hätten. Aber das funktioniert nicht mehr. Und es hat seine Gründe, ist zum Teil auch richtig.
Musik von The Who, die ebenfalls 1969 beim Woodstock Festival dabei waren. Der Song gerade eben ist aber um einiges neuer. 1973 auf dem Album Quadrophenia erschienen. 4 Jahre, das war damals im Pop ein Zeitalter. So schnell hat sich alles entwickelt. Haben wir auch schon ein bisschen besprochen mit unserem Gast, dem Stuttgarter Konzertveranstalter Michael Russ. Herr Russ, was sind Ihre Erinnerungen an The Who, also an die frühen Who?
Da tue ich mich etwas schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war ein Konzert natürlich in der Böblinger Sporthalle. War auch ausverkauft und ich glaube, es war eines der erfolgreichsten Konzerte überhaupt in Böblingen. Das spürt man ja immer daran, wenn ein Künstler oder eine Gruppe nicht von der Bühne gelassen wird, sondern so gefeiert wird, dass sie eben immer wieder kommen. Und ich glaube, The Who haben damals 4 oder 5 Zugaben gegeben, was im Rock-Pop-Bereich eigentlich ganz selten der Fall ist. Daran kann ich mich erinnern, aber es ist in der Tat schon zu lange her.
Denn die gibt's ja immer noch, wie eigentlich fast alle anderen Bands, wenn sie nicht gestorben sind, auch noch. Wie fühlt sich das an, so als professioneller Betrachter, der Sie jetzt ja auch schon ein gewisses Alter erreicht haben? Denken Sie sich da bei manchen auch bitte aufhören?
Das gibt es im Unterhaltungsbereich weniger. Im klassischen Bereich denke ich dieses häufiger. Nein, ich finde es im Grunde genommen sehr gut, weil dieses Abgeklärtsein in der Musik, das ist etwas ganz Besonderes. Und wir erleben ja viele junge Bands, die eben gerade diese Abgeklärtheit noch nicht haben. Und es kommen ganz andere Konzerte zustande, wenn dieses Bewusstsein, was man eigentlich im Lauf seines musikalischen Lebens erreicht hat, wenn dieses auch rüberkommt zum Publikum, das ist das Außergewöhnliche, das ist das Wunderbares.
Sie sind aber auch von Anfang an zweigleisig gefahren, also Pop und Klassik. War das aus Überzeugung oder auch eine Überlebensstrategie?
Das war mit Sicherheit zunächst mal das Spannende, diese zwei Musikpole beide zu betreuen. Das war natürlich aber auch später dann schon eine Überlebensstrategie, zumal wir ja in Stuttgart damals wirklich der Platzhirsch waren. Wir hatten keine Konkurrenz. Insofern kamen alle Veranstalter zu uns, was heute bei weitem nicht mehr der Fall ist. Hier hat sich ja eine ganz neue Entwicklung ergeben in der Zwischenzeit. Aber es war für mich immer, wissen Sie, man muss unterscheiden, es gibt keine Unterhaltungsmusik und keine klassische Musik. Es gibt gute und schlechte Musik, sagte, glaube ich, Bernstein einmal. Ja? Mhm. Und ich meine, das ist sehr, sehr wichtig, dieses Bereitsein zu dienen, um es mal so zu nennen. Wir sind Dienstleister, wir sind nichts anderes.
Ich weiß nicht, ob Sie ihn als Kollegen sehen, also der Veranstalter Berthold Seliger hat öfter mal beklagt, dass, also sie machen nun beides, Seliger tat es jedenfalls früher nicht, dass die U-Branche in Deutschland durch Subventionen der Klassik dann doch eher benachteiligt sei. Also insofern gibt es eben nicht nur gute und schlechte Musik, es gibt auch Musik, die besser gefördert wird als eben die Unterhaltungsmusik. Sehen Sie es auch so?
Ah, nein, da wäre ich sehr zurückhaltend, weil wir haben natürlich im Bereich der Instrumentalisten, im Bereich der Kammermusik, im Bereich der Kammerorchester keine Subventionen. Mhm. Wir haben die hohen Subventionen bei der Oper zum einen. Ohne diese Subventionen ginge das Operndasein überhaupt nicht. Dasselbe gilt für die großen, renommierten Orchester. Die müssen subventioniert werden, sonst verlieren wir ein Riesenstück der Kultur. Man kann im Höchstfall darüber diskutieren, warum werden nicht gewisse Sparten der Unterhaltungsmusik auch subventioniert. Mhm. Hierüber kann man jederzeit diskutieren.
Aber wo gibt es eigentlich mehr Diven? Im Pop oder in der Klassik?
Ich glaube, da hat sich gar nichts Wesentliches geändert. Wenn ich mir überlege, wer waren denn früher die Diven? Das war Maria Callas. Heute gibt es eine Anna Netrebko. Mhm. Das war ein Arturo Benedetti Michelangeli. Da gibt es heute ein Lang Lang. Das war ein David Oistrakh oder Yehudi Menuhin. Dafür gibt es heute eine Anne-Sophie Mutter.
Ja, aber Madonna mit ihren Catering oder sonstigen Forderungen, ja, das dürfte doch auch ganz schön dievenhaft
sein. Sie werden immer Künstler haben, die schwierig sind. Arturo Benedetti erklärte mir mal beim ausverkauften Konzert 2000 Leute in der Liederhalle, Klavierabend um 20.03 Uhr, er spielt nicht. So, dann stehen sie als Veranstalter da und erstarren zu einer Salzsäule. Also das ist natürlich das Schlimmste, was ihm passieren kann. Ja. Ich konnte das Problem lösen, aber das war ein reiner Zufall. Ich bilde mir da auch gar nichts drauf ein. Ich wusste, er ist ein Autonarr. Und ich wusste auch, dass in Stuttgart der C111 steht. Das war damals dieses Auto mit Wankelmotor. Ja. Und ich ging rein und sagte, Maestro, wenn Sie spielen, sorge ich dafür, dass Sie morgen mit dem C111 fahren dürfen.
Da haben Sie aber weit aus dem Fenster gelehnt.
Sehr weit. Ja. Und er klatschte mir oder knallte mir die Türe vor der Nase zu, stand zwei Minuten später da und spielte.
Also da ist dann Christian.
Am nächsten Tag musste ich das dann alles managen, es hat geklappt und es war eine ganz tolle Geschichte. Und von dem Moment an wurden wir auch sehr enge Freunde, er war ein ganz, ganz schwieriger Mensch. Also es gibt es in der Klassik genauso wie in der Unterhaltung, wo man einfach froh ist, der steht jetzt auf der Bühne und spielt und macht sein Ding.
Also zum Beispiel Zimmermann, der immer auf seinem eigenen Flügel beharrt. Ne? Das wäre auch schon eine Diva. Ich meine, der lebt noch, wir wollen jetzt nichts Schlechtes sagen, aber stelle ich mir von Veranstalter auch manchmal schwer vor.
Christian ist ein ganz fantastischer Mensch und er belastet damit auch keinen Veranstalter. Man muss nur die Wünsche, die er dann hat, erfüllen. Er kommt ja mit dem Flügel, mit einer eigenen Hebebühne, die er selber entworfen hat, ganz großartig. Also das geht ganz zügig. Aber Sie haben recht, es gibt natürlich eine Martha Argerich bis zum heutigen Tag, eine Wahnsinnspianistin, aber schwierig einfach in der Handhabung. Und deswegen meine ich, diese Betreuung vor Ort ist so wichtig, dann kommt es gar nicht zu diesen Problemen. Also kann ich nicht unterscheiden zwischen Klassik und Unterhaltung.
Aber was mich interessieren würde, wer ist denn heute überhaupt noch vorne? Also wenn es damals Hendrix etc. waren, wer ist heute so im U- oder manchmal auch so im Schnittstellenbereich, wer ist da mittlerweile so der Größte? Wer gibt da den Pace an? Helene Fischer?
Also, Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Ich meine, man muss sich überlegen, eine Helene Fischer füllt zweimal ein Stadion, problemlos. Aber auch Caballé, der jetzt hier jüngst in Stuttgart ein Konzert gibt, Pink. Und heute hat sich dieses Jahr verselbstständigt, also was Marek Lieberberg mit Rock am Ring macht oder in Nürnberg oder Hurricane und was es alles gibt, ja, Wacken. Was da heute von den Unternehmern als solches geleistet wird in der Infrastruktur, das ist ja gigantisch. Das ist also wirklich ein Konzert, ein Open-Air-Konzert im Sessel erleben, so kann man das vielleicht nennen, ja.
Ich meine das aber eher so auf die Künstler. Also wer sind so die?
Ja, das sind die, wir gerade genannt haben. Also das sind einfach entweder die Gruppen, diese Festivals als solches, wo man aber aus dem Festivalgedanken, also sprich Woodstock, hingeht, ja. Oder eben wieder die One-Man-Show, die es in dieser Größenordnung überhaupt noch nie gegeben hat. Begonnen hat es mit Tina Turner. Und das war eigentlich die erste, die wirklich. Und dann kamen auch die Gruppen, The Who und so weiter und Pink Floyd, dann kam natürlich, dann ist die Helene Fischer zu nennen. Ja.
Und da muss man sagen, das ist spannend, weil das im Grunde irgendwo auch schon Schlager ist, aber das Ganze in einem Stadionsproduktion, das ist neu, kann man schon so sehen.
Das ist neu natürlich, aber das ist auch ein Zeichen, diese Menschen, die sich da zusammenfinden, die wollen dieses Ereignis gemeinsam erleben. Das ist das Interessante. Und das ist aber genauso bei einem Festival.
Aber ist vielleicht die gesellschaftliche Botschaft der großen Spieler, die wir jetzt gerade hier in Deutschland gerade erleben, also nehmen wir mal Fischer, Gabalier, nicht eine völlig, oder haben die überhaupt noch eine im Vergleich zu diesen Woodstock-Künstlern? Und wenn, welche wäre das?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich kann sie in der Tat nicht beantworten. Ich meine, wie kommt eine Helene Fischer überhaupt in diese Höhenlage? Das heißt im Klartext, dass die Schlagermusik durchaus momentan in der Lage ist, auch eine Andrea Berg durchaus in der Lage ist, die Rockmusik abzulösen, in gewisser Weise. Oder wir erreichen plötzlich mit dieser Musik ein ganz anderes Publikum. Eine neue Publikumsschicht, die es in dieser Menge nie gegeben hat. Sagt können wir soziologisch mal betrachten, das ganze Thema. Ich habe keine Antwort drauf.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal auf Sie persönlich kommen. Sie sind jetzt 74 Jahre alt. Sie haben sich aus dem Popgeschäft zwar zurückgezogen, machen aber immer noch die ganzen Klassikkonzerte. Außerdem haben Sie noch diverse Ehrenämter. Was bewegt Sie immer noch so sehr, dass Sie im Rentenalter mehr Aufgaben wahrnehmen als manche in seinem ganzen Berufsleben?
Also die klassische Szene beherrscht meine Tochter in der Zwischenzeit. Das heißt, es ist die dritte Generation. Die macht das ganz wunderbar.
Das heißt, Sie machen eigentlich gar nichts mehr.
Ich bin Dienstag bis Donnerstags noch im Büro. Montag und Freitag im Sommer weniger, im Winter je nachdem. Was bewegt mich? Ja, das ist eine gute Frage. Es bewegt mich einfach dieser Kontakt zu interessanten Menschen. Das gilt ja nicht nur für meine Künstler, sondern das gilt natürlich auch für mein Publikum. Denn ich halte es für sehr wichtig, dass der Veranstalter immer auch das Ohr am Publikum hat, um zu wissen, wo sind denn die Bedürfnisse, wo sind die Wünsche, um dann auf solche Dinge einzugehen. Sie dürfen nicht vergessen, wir planen ja jetzt die Saison 21/22. Also man kann schon, wenn Wünsche kommen, auf diese Wünsche auch eingehen. Außerdem diese ganzen Nebentätigkeiten, die Sie erwähnt haben, die benötigen leider auch Zeit. Insofern wird es mir eigentlich nie langweilig, zumal ich immer noch Fußball spiele und ein bisschen golfen und Radfahren gehe. Also der Tag hat für mich nach wie vor eben 24 Stunden wie früher während meines Berufslebens auch.
Also jetzt Golf statt Tennis, was durchaus,
Golf statt Tennis,
was durchaus nahe liegt, weil die Bewegung gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Richtig. Das bringt mich jetzt zur Frage, sind Sie denn wirklich noch befreundet mit Carlos und Dana? Also können Sie ihn anrufen und sagen, Carlos, nächste Woche in L.A.?
Das könnte ich sicher machen. Ja, er würde sich daran erinnern und er würde es auch sicher machen, bin ich überzeugt. Wir waren Pizza essen, wir haben also viele Dinge gemeinsam gemacht, wenn er hier in Stuttgart war. Und er war oftmals 2 Tage in Stuttgart, eben damit wir Tennis spielen konnten.
Also das auch vielleicht noch ein Souvenir, was Ihnen bleibt aus der goldenen Veranstalterzeit der 70er.
Richtig, und zwar ein sehr wertvolles.
50 Jahre Woodstock und die Folgen. Schwerpunkt SWR 2 und in Tandem ging es heute um Konzerte, Veranstalten, gestern und heute. Im Studio hier im Stuttgarter Funkhaus war Michael Russ mit 74 Jahren einer der ältesten aktiven Veranstalter Deutschlands. Herzlichen Dank für den Besuch, Michael Russ. Alles Gute.
Sehr gerne.
Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen, die Musikauswahl Bettina Stender. In der Technik war Frank Biller. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser.